Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich, dass ihr auf unseren Kanal gefunden habt. Und wir wollen heute über etwas sprechen. Und dazu muss ich etwas erklären aus dem American Football. Da gibt es einen Begriff, der nennt sich Momentum. Das ist quasi die Situation, wenn die New England Patriots die Falcons im Super Bowl nach einem 25-Punkte-Rückstand niederrennen. Also quasi, wenn einer Mannschaft, die im Angriff ist, alles gelingt. Das nennt man im Football das Momentum. Und es gibt auf dieser Welt ein Momentum, das schon seit ein paar Jahren am Laufen ist und immer stärker wird. Und zwar ist es eine grüne Revolution. Und zwar geht es hier um Hanf. Also wir erleben in den amerikanischen Staaten, dass mittlerweile 20 Staaten Hanfanbau und Konsum legalisiert haben. Und dieses Momentum ist etwas, was auch in naher Zukunft über den Teich herüberschwappen wird und uns natürlich alle auch beschäftigen wird. Und um dieses Thema geht es. Und dazu habe ich jemand eingeladen, der sich diesem Thema eines Hanfaktionismus quasi schon sein Leben lang verschrieben hat. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Tom Lutz. Tom, hallo, schön, dass du gekommen bist.
Grüß dich, Robert. Danke für die Einladung.
Eine Premiere, du bist doch der Erste, der barfuß hier sitzt.
Ja. Ah, okay.
Ist es für dich normal, dass du barfuß rumläufst im Februar?
Weil es ist überwiegend normal für mich. Ich möchte den Boden unter meinen Füßen spüren und glaube dadurch einfach auch eine bessere Verbindung zu Mutter Erde herstellen.
Ich würde es ja auch machen, aber ich krieg schon, meine Nase läuft schon, wenn ich dich nur anschaue. Also wenn bei uns einmal die Fußbodenheizung ausfällt, dann rotzle ich schon rum. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich nicht so stabil gebaut wie du.
Ist Gewöhnungssache und funktioniert ganz einfach, wenn man im Sommer anfängt, immer mehr barfuß zu laufen, macht es auch im Winter eine bessere Durchblutung und der Körper funktioniert einfach besser barfuß.
Okay, okay. Das aber nur dazu. Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Wir haben uns immer wieder getroffen bei den Seegesprächen. Du bist auch selber Aktivist, machst viele Veranstaltungen allerhand am Alpenrand. Bist du quasi der Veranstalter? Also du machst Vorträge, du machst Veranstaltungen, du bringst Leute zusammen und du bist eben auch ein Mensch, der sich dem Thema Hanf schon seit vielen Jahren gewidmet hat. Ja? Warum ist das ein Thema für dich? Warum war das für dich schon immer wichtig?
Erstmal kurz zu Allerhand am Alpenrand. Das ist ein Verein, bei dem ich die Freude habe, Vorsitzender zu sein. Und wir machen Dinge in Kreiskultur. Es geht also nicht darum, dass ein Mensch was macht, sondern dass wir uns verbinden und gemeinsam Dinge tun.
Ihr seid im Chiemgau zu Hause?
Genau.
In der schönsten bayerischen Gegend so?
Ganz
Chiemsee,
genau.
Da die Ecke?
Ja, ja, ja. Ganz genau. Mhm. Ja. Zum Thema Hanf bin ich recht früh gekommen. Um es genauer zu sagen, mit den Heimkehrern aus dem Vietnamkrieg, die 1974 in Würzburg auf dem Marktplatz saßen und da ihre Hanfjointchen geraucht haben und uns Jugendliche und Kinder fast noch animiert haben, das auch zu tun.
Ich dachte, die waren auf Heroin, die GIs, die
zurückgekommen sind. Sie hatten präparierte Gürtel dabei, ganz viele von ihnen. Da waren die Pfeifen da drin und in den anderen Taschen war Heroin und man konnte beides von ihnen kriegen.
Boah, ist keine Story.
Das ist, ja, ist keine Story, ist Tatsache. Und die Jungs, die habe ich später erfahren, die wurden nach Europa und anderswohin entsorgt, weil sie die in Amerika nicht mehr haben wollten. Mhm. Und haben uns wohl in Deutschland auch damit versorgt, diesen speziellen Faktor der amerikanischen Kultur uns näher zu bringen.
Okay, also du hast als Jugendlicher 74, da warst du noch jugendlich wahrscheinlich, ja, da warst da bist du mit dem zum ersten Mal
Kontakt gekommen. Genau, 75 war das erste Mal, ja, war ich 13.
Verstehe.
Das war der erste Kontakt.
Ja. Wie ging es dann weiter? Ich meine, wenn man als Jugendlicher dann mal diese Dinge kennenlernt, das ist ja jetzt was anderes wie über das, was wir sprechen.
Ganz anders.
Hast du gemerkt, dass es also nicht nur zum persönlichen Genuss dazu da ist, sondern wann hast du verstanden, dass diese Pflanze weit mehr ist wie einfach nur ein Rauschmittel?
Das ging relativ früh los. So mit 16, 17 habe ich dann womöglich unter dem Einfluss der Pflanze verstärkt mich für Frieden interessiert. Es gab damals eine ziemlich große Friedensbewegung in Deutschland und da war das Thema Hanflegalisierung ziemlich hoch aufgehängt. Hanf war als Metapher für ökologischen Landbau, für medizinische Versorgung und so weiter immer bekannter geworden und wurde dann auch so stark, dass es wirklich ein Thema war, als aus der Friedensbewegung dann die Grünen gegründet wurden und das Thema Hanflegalisierung und Hanfanbau tatsächlich eine der zentralen Punkte war, die die Grüne Partei damals praktisch auf der Agenda hatten.
Da würde der Name ja auch passen. Heute ist es eher Olivgrün, NATO-Oliv.
Ja, nicht so. Nur Olivgrün, es ist wie ein Blatt im Herbst, die verfärben sich dann auch, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen.
Von Gelb nach Rot, nach Braun, alle Farben dabei.
Ja. Deine Worte.
Nichts Politisches, nur die Farbenspiele. Ja. Also lass uns mal ein bisschen in die Geschichte hüpfen von dieser Pflanze. Also wir reden hier von einer Pflanze, die eigentlich auf der ganzen Welt vorkommt, ja. Genau. Die wächst überall schneller wie irgendetwas anderes, in allen Klimazonen, ohne Pestizide, hat also mehr Biowachstum wie irgendeine andere Pflanze in irgendeiner Zeit.
Genau.
Und ist quasi schon immer in der Geschichte der Menschheit vorgekommen.
Bis auf die letzten, sagen wir mal, 60, 70 Jahre, also in den 30er Jahren, wurde da ein Riegel vorgeschoben. Aber davor war das bei uns, um jeden Acker rum gab es Hanf, der einfach die Insekten ferngehalten hat und dafür gesorgt hat, dass die Felder sauber blieben.
Was macht der Hanf mit den Insekten? Stinkt der so oder was
ist das? Ja, er bildet eine starke Barriere, ein natürliches Schutzschild und ist tatsächlich auch ein Schutz vor Fremdeinflüssen.
Okay,
ich verstehe. Ist aber in Zeiten der Chemieindustrie natürlich nicht mehr erwünscht und angeblich wird es auch nicht mehr gebraucht.
Also Hanf ist ja auch ein universeller Rohstoff in dieser Welt. Also man kann ja von der Blüte, von der Blattspitze bis zur letzten Wurzel, kann man ja endlos viele Produkte herstellen. Ich möchte nur mal auf Papier hier eingehen. Also soviel ich weiß, hat Gutenberg seine ersten Bibeln damals im 15. Jahrhundert auf Hanfpapier gedruckt. Mhm. Und diese alten Bibeln, die Originale, stehen heute noch in den Regalen. Die sind vielleicht ein bisschen vergilbt, aber nach wie vor lesbar und stabil. Die Bücher, die man dann aber Mitte des 19. Jahrhunderts, so 1850, 1860 angefangen hat zu drucken, die wurden auf chemisch gebleichten Holzfasern gedruckt und die zerfallen jetzt in den Regalen.
Genau.
Also sprich, Hanf ist quasi fast unzerstörbar, wenn man so sagt.
Sagen wir mal so, von der Bibel wüssten wir heute wenig. Gäbe es nicht diese alten Hadernpapiere, hat man sie ja auch genannt, weil sie aus alten Lumpen wurde oft das Papier geschöpft. Und diese Lumpen waren aus Hanfstoff gewebt. Und Hanf ist tatsächlich die haltbarste Form der Papierherstellung, die wir auch momentan noch kennen. Unsere Bücher, die wir jetzt gerade im Moment top aktuell auf den Tisch kriegen, die werden wir in 100, 150 Jahren auf keinen Fall mehr lesen können.
Sondern die zerfallen alle durch die Chemie, die drin ist. Ja. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Ich habe das irgendwann mal gelesen, dass 60% unserer Umweltgifte durch die Papierherstellung entstehen. Ich kann das nicht verifizieren, ich habe das noch nie näher recherchiert, aber es klingt irgendwie schon ein bisschen logisch, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Chemie zum Einsatz kommt, um die Holzfasern überhaupt aufzubrechen, dass man die überhaupt zu Zellulose zerstampfen kann. Wie ist es da bei Hanf? Geht es da einfacher? Oder?
Ich würde da gar nicht mit Prozenten hantieren im Moment, weil was an Ackergiften ausgebracht wird das spielt mit rein. Möchte ich jetzt nicht in Zahlen festlegen. Es ist jedoch so, dass Zellgifte bzw. dass die Zellen, die der Hanf bietet, eine ganz andere Struktur haben als das, was jetzt heutzutage da ist, weil es eben eine sehr starke chemische Umwandlung braucht, um überhaupt die Substanz zu kriegen, die der Hanf eigentlich von vornherein schon mitbringt. Okay. Das ist der wesentliche Unterschied. Das heißt, der Hanf hat das alles schon drin.
So die eierlegende Wollmilchsau sozusagen.
Wir reden ja gerade nur über Papier, also die Liste wäre endlos.
Die Geschichte zeigt, dass der Weg dieser Pflanze eben einen ganz anderen Weg gegangen ist, nämlich, wie gesagt, Jahrtausende Nutzpflanze in allen Kulturen, nicht nur geistiger Art benutzt worden, sondern eben auch für viele verschiedene Sachen, Nahrungsmittel, Kleidung, Seile, Papier und so weiter und so fort. Und dann gab es plötzlich einen Wandel, angeführt von einer Bestrebung der Amerikaner in den 20er, 30er Jahren in den USA. Was ist da passiert und vor allem warum?
Also es gab sehr viel Hanfproduktion. Es wurden Hanfkunststoffe hergestellt, schon in den 20er, 30er Jahren, unter anderem von Henry Ford.
Ach, das Auto, das auf dem Acker wächst.
Gell? Der nicht so berühmt ist für sein ökologisches Denken, sondern der ganz pragmatisch einfach seine Fließbänder, die er ja mit erfunden hat, einfach mit Kunststoffautos bauen wollte, um die schwierige Metallstruktur einfach aufzulösen. Und gleichzeitig gab es aber die Entwicklung, dass synthetische Fasern aus Erdöl hergestellt werden konnten. Und da gab es diesen Herrn Dupont, der mit dem amerikanischen Präsidenten damals wohl auch verwandt war. Mhm. Und die haben dann ausgeheckt, okay, wir verbieten jetzt den Hanf und haben dann ein wunderbares zentralistisches Monopol, weil die Erdölproduktion, also die Synthese aus dem Erdöl, viel, viel fabriklastiger ist, als wenn jetzt lauter kleine Bauern auf ihren Äckern Hanf anbauen und den Hanf anliefern.
Es ging also in Richtung Zentralismus.
Industrialisierung, wie auf allen anderen Gebieten, und dadurch natürlich auch Monopolisierung und ein wunderbarer Hebel, um einfach Dinge in die Hand zu kriegen und Macht auszuüben.
Wie hat man das geschafft, dass eine Pflanze, die quasi tagtäglich Nutzbringer und Vorteil ist für viele Menschen, plötzlich zu verbieten? Das werden die Leute da auch gesagt haben, da mache ich nicht mit. Gab es da eine Kampagne oder was?
Da gab es eine richtig krasse Kampagne von einem gewissen Herrn Anslinger, der die Drug-Behörde, die Drogenbehörde damals angeleitet hat. Und es war die Prohibition direkt davor, also die Prohibition des Alkohols. Ja. Das ging ungefähr 15 Jahre lang. Ja. Die Amerikaner haben gemerkt, sie können den Alkohol nicht gängeln und haben dann aber einen Riesenapparat aufgebaut gehabt. Also das war dann praktisch in den 30er Jahren und der wäre komplett überflüssig geworden.
Du meinst, also es gab Schmuggelwege und illegale Strukturen, die mit Alkoholschmuggel total gut am Laufen waren.
Ja.
Und jetzt war Alkohol wieder erlaubt und die waren jetzt plötzlich alle arbeitslos.
Es gab einen Riesenbeamtenapparat. Der natürlich immer gleich mehrere Zwecke verfolgt, und diesen haben sie dadurch am Leben erhalten, dass sie auf einmal das Marihuana, hieß es dann, Reefer Marihuana, verteufelt haben und haben gesagt, das bringt die Leute dazu, andere Menschen totzuschlagen, und haben ganz schlimme Horrorfilme, Werbefilme gedreht. Und es hat ja auch eine Wirkung, der Hanf, also eine Wirkung, die jetzt von zentralistischen Systemen nicht so gewünscht ist.
Auch hier in Deutschland. Mal, was meinst du, was hat der für eine Wirkung?
Also es gab irgendwann mal die Entdeckung des Tabaks als Rauchmittel, was gar nicht so super alt ist, vielleicht 200-300 Jahre. Und vorher oder beziehungsweise auch während dieser Zeit in den 20er, 30er, 40er Jahren noch wurde dann Hanf als arme Leutekraut bezeichnet. Das heißt, der Bauer hat nach der Arbeit abends hat er den Hanf von seinem Feld rein, hat er sich eine Blüte in die Pfeife gestopft,
weil er
hat
sich abends keinen Tabak leisten konnte. Ja.
Tabak er war konnte teuer, sich keinen Tabak leisten, und außerdem war das ja über Generationen Usus, wenn man was raucht, halt raucht man das, was auf dem eigenen Feld wächst.
Okay,
man darf sich es aber nicht so vorstellen wie heutzutage, dass das so ein unglaublich THC-haltiger Hanf war. Das war relativ harmlose Wirkung und wurde aber durch die Verstädterung dann auch immer mehr in die Städte getragen, und die Arbeitgeber haben gemerkt, dass die Leute halt auf Hanf anders ansprechen wie auf Alkohol. Und das ist genau der Unterschied zwischen Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinsreduzierung.
Wo ist da der große Unterschied? Ich dachte immer, bei Hanf ist man auch total apathisch und Delirium und verliert die Kontrolle, und Alkohol ist eher so ein bisschen leicht berauschend und so.
Es ist nachgewiesen, dass Alkohol zum Beispiel ganz gut ist, damit man gemeinsam im Chor singt, um es mal vereinfacht zu sagen, und Hanf eher dazu, dass man sich eigene Gedanken macht und die dann weiter sich entwickeln. Und das heißt, es war auch ein bestimmtes Niveau, was mit dem Hanf war. Die Leute waren regional orientiert, die haben sich einfach gekümmert um ihre Nachbarn und so weiter. Und Alkohol hat doch eher eine andere Wirkung, auch wenn wir es jetzt heute betrachten. Es gibt so viel Alkoholmissbrauch und Dinge, die einfach über Alkohol auch gesteuert werden, und unter anderem die Herstellung natürlich, was mit dem Hanf einfach nicht möglich war.
Ich war gestern im Getränkemarkt und habe neues Wasser geholt, und da waren im obersten Regal von allen Flaschen die Big Fettampullen. Also das war eine 3,5 Liter Jim Beam und Sektflasche und da noch ein Gorbatschow, so eine 4 Liter Gorbatschow-Wodka-Flasche. Ich habe echt gedacht, so, das würde ich in meinem Leben nicht schaffen. Ich trinke keinen Alkohol, ich bin allergisch dagegen. Ich werde betrunken davon immer, ja, es ist unangenehm. Also es klingt jetzt ironisch, aber es ist wirklich so. Ich reagiere extrem allergisch auf einen Schluck Sekt schon. Das ist überhaupt nicht toll.
Ja, das wird auf den Markt gedrückt, mit aller Gewalt.
Und wenn ich das dann sehe, wie einfach es ist, Alkohol in unendlichen Mengen in allen Ecken und Enden zu haben, kommt es mir doch ein bisschen seltsam vor, wenn wir hier auf der anderen Seite von einer Repression sprechen, von einer Pflanze, die eigentlich so viel Nutzpotenzial hat.
Ja, ja, und vor allen Dingen auch so wenig Suchtpotenzial im Vergleich zu Alkohol.
Ja, aber ich dachte, der Hanf ist immer die Einstiegsdroge. Das Cannabis ist quasi der Einstieg zu harten Drogen.
Das wurde inzwischen längst widerlegt. Also jeder, der Cannabis raucht, hat vorher schon Alkohol getrunken. Und nicht jeder ist so anfällig, sonst hätten wir ja hier Millionen Heroinleichen oder was auch immer. Mhm. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass dann damals in den 70er Jahren das schon auf den deutschen Markt gedrückt wurde, das Heroin. Und es ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz, der sich wirklich permanent wegbeamen will. Das ist vielleicht mal in der Jugendphase, so wie ich das auch überall in meinem Bekanntenkreis erlebt habe, dass das mal ganz stark ist. Und später dann ist es bei den allermeisten so, dass die sagen, okay, das stört mich beim Arbeiten oder ich nehme das ab und zu mal. Mhm. Aber wie gesagt, da wurden die Daumenschrauben angelegt und das andere auf den Markt gedrückt.
Mhm. Was ist das Entscheidende von dieser Pflanze? Du hast gerade THC erwähnt. Mhm. Was heißt das und was ist das für ein Wirkstoff, was da drin ist?
THC ist Tetrahydrocannabinol. Wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, das ist der Wirkstoff, dem nachgesagt wird, dass er nur berauscht. Und es gibt aber auch andere Cannabinoide, da gibt es ja jetzt dieses CBL oder CDL, das jetzt legal ist in der Schweiz noch und in Ungarn, das man jetzt geben darf auf Medikamentierung, das dann auch praktisch medizinisch wirkt. Es ist aber ein ganz übler Schachzug von den Menschen, die Leute gerne dumm halten, auf das THC hinzuweisen und zu sagen, diese Pflanze muss verboten werden. Mutter Natur lässt sich sowieso nicht verbieten, aber damit wird einfach der ganze nutzbringende Effekt, den Hanf hat, wird komplett unter den Tisch gekehrt und eine dezentrale Wirtschaftsstruktur im Keim erstickt. Mhm.
Also das ist quasi eine Pflanze, die jeder anbauen kann und jeder ganz einfach einen Vorteil draus ziehen kann, und zwar auf regionaler Ebene.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Mhm. Und das ist wirklich auch eine Sache, die regional am besten ist.
Also diese Prohibition, die hat ja wirklich ihren Ursprung dann in den 30er, 40er Jahren da drüben. Ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Ja. Da gab es wirklich in Hollywood ganze Kampagnen. Ja, ja. Da war also wirklich Reefer's Madness,
Film,
wo Schauspieler vollkommen übertrieben Dinge machen, wie sie mit Äxten aufeinander losgehen oder aus dem Fenster springen und so weiter.
Vergewaltigungen.
Aber es hat funktioniert. Es scheint wirklich funktioniert zu haben, weil die Perception... Die Wahrnehmung der Menschen in dem Land oder überall ist einfach, das ist Teufelszeug. Ja? Alkohol ist nicht so schlimm. Ich höre deutsche Politiker im deutschen Fernsehen, die davon sagen, zwei Maß Bier am Abend ist nicht so schlimm wie ein Joint. Ja, so regelmäßig. Habe ich mir auch gedacht, so ist vielleicht in Bayern am Oktoberfest so, aber muss ja nicht für alle gelten irgendwo. Aber so ist das Mindset, also die Vorstellung der Leute. Ist das jahrzehntelange Konditionierung?
Es hat nichts mit dem Thema zu tun. So funktioniert Propaganda. So funktionieren die Medien.
Okay.
95 oder sagen wir mal, wenn sie 80% haben mit ihrer Medienpropaganda, dann haben sie praktisch das Volk.
Ja.
Die 20%, die aufwachen, wenn man die medial unterdrückt oder lass es noch weniger sein, dann finden die nicht statt. Deswegen gibt es solche Sendungen wie Steinzeit TV, die manche Leute gucken, und dann gibt es Sendungen wie
Tagesschau,
die einige Leute mehr gucken und tatsächlich glauben, was ihnen da serviert wird.
Wir sind fast soweit. Wir sind fast so weit, die Tagesschau.
Ja, so. Ja, super.
2018 spätestens haben wir sie eingeholt. Ja, so.
Ich werde mir wieder einen Fernseher anschaffen, wenn es soweit ist. Ich habe ihn vor 22 Jahren rausgeschmissen.
Es ist Ironie, wenn ich denke, dass jeden Abend 8 bis 10 Millionen Menschen die Tagesschau anschauen. Das ist nach wie vor das Flaggschiff der deutschen Massenmedien. Und was da erzählt wird, das ist deren Agenda. Das, die würden nicht im Traum sich vorstellen, dass das, was da kommt, Propaganda ist. Das ist so unvorstellbar, wirklich. Ja.
Das ist das System. Mhm. Also so funktionieren wir alle letztendlich oder mehr oder weniger. Es ist die Schule, die damit anfängt und dann geht es Stufe für Stufe in der Karriereleiter oder auch im normalen Arbeitsleben weiter. Und solange man nicht aufwacht, ist man in dem Trott halt einfach drin und spielt mit.
Solange man in der Matrix sitzt.
In der Matrix, genau.
Mhm. Lass uns gleich wieder zurückkommen zum Thema, zu der Pflanze selber. Also du sagst, diese Pflanze hätte das Potenzial, die Welt also wirklich so in ihren Grundfesten zu erschüttern. Wie muss man sich das vorstellen? Also was wäre zum Beispiel eine ideale Form der regionalen Nutzung? Hast du da irgendein Konzept, was man sich vorstellen könnte?
Ja, also nicht ich habe das Konzept. Ein sehr guter Freund von mir hat schon 2008 ein Konzept entwickelt, wie man eine regionale Hanfwirtschaft auf den Weg bringen kann und hat es sogar so weit runtergebrochen, dass man in einem Umkreis von 5 Kilometern, in einem Durchmesser von 5 Kilometern eine regionale Selbstversorgung machen könnte mit ca. 20% Hanfanpflanzung, also nicht Monokultur. Hanf wäre ja schon wieder das Gleiche, nur andersrum. Und da dann auch die Verarbeitung innerhalb dieser Region macht und dadurch auch die Menschen wieder zueinander bringt. Das heißt, es gibt eine Verarbeitung hin zu Kleidung, zu Farben, zu Dämmstoffen, Medizin, alles Mögliche und das alles regional.
Du meinst also, das quasi wie so eine Kolchose?
Wie
heißen die in Israel? Gibt es doch auch so Kibbutz?
Kibbutz, ja.
Dass man quasi so ein regionaler Verbund ist. Da gibt es welche, die haben die Maschinen, welche säen an, welche ernten und welche verarbeiten.
Genau.
Und das dann quasi verteilt auf regionale kurze Wege.
So, genau. Und das Ganze völlig ohne Subventionen, weil ja eben die Abnehmer auch im gleichen Gebiet sind. Im Moment wird der Hanf, der in Deutschland zur Kleidung oder beziehungsweise als Kleidung und Papier verkauft wird und diverse andere Sachen, wird zu über 90% aus China importiert. Könnten wir alles bei uns zu Hause haben.
Ja, aber es gibt auch diese Diskussion, ich habe das gelesen, Nutzhanf ohne berauschende Wirkung.
Ja.
Wenn das eigentliche Problem, was man uns sagt, der Rausch ist quasi, den sie nicht wollen, dass wir haben, wieso lässt man dann den Nutzhanf nicht zu? Ist es möglich heutzutage, Nutzhanf anzubauen?
Man kann Genehmigungen kriegen, Nutzhanf anzubauen. Da ist extra kein THC drin. Und es gibt in Deutschland etliche 100 Hektar, auf denen Nutzhanf angebaut wird. Und es gibt auch einige Firmen, die da schon vorpreschen, die dann verschiedene Produkte draus machen. In Österreich gibt es eine recht große Initiative schon, die sind da etwas lockerer.
Hast du gerade ein paar hundert Hektar in Deutschland gesagt?
Ja, ja.
Das ist ja nichts.
Das ist gar nichts. Also allein dieser 5 Kilometer Radius sind ja schon tausende Hektar.
Ja. Okay.
Also und wenn man das jetzt regional bei uns einfach jetzt auf den Weg bringen würde, dann hätten wir tatsächlich sowas wie Vollbeschäftigung. Es ist ja nicht nur der Hanf, der dann regional gemacht wird, sondern es ist ja dann auch andere Sachen, andere Gemüse, die wieder hochwertiger sind, weil wir mit dem Hanf die Böden verbessern, die Pestizide rauskriegen und vor allen Dingen auch die Leute wieder mehr Sinn in ihrer Arbeit finden würden, wenn sie sehen, ich mache das dafür und nicht für einen Konzern oder was auch immer, wo das Grummeln halt immer größer wird.
Also es würde die Menschen zurück in die Eigenverantwortung bringen, in die
Unabhängigkeit. Genau. Ja. Da gibt es eine uralte, auch gesetzliche Regelung, weiß heute kaum noch einer, das ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, das schon im 16. Jahrhundert in irgendeiner Emdener Verfassung war das, glaube ich, erwähnt wurde und über unser Grundgesetz bis in den Maastricht-Vertrag in der Präambel aufgenommen wurde. Und dieses Prinzip sagt, was der Kleine kann, darf der Große nicht tun. Steht bei uns im Maastricht-Vertrag drin. 92.
Übersetzt auf Hanf würde das heißen,
wenn
die kleinen Bauern Hanf anbauen, darf das die Regierung selber nicht machen.
Brechen wir es noch weiter runter. Was die Familie kann, darf die Gemeinde nicht machen. Was die Gemeinde kann, darf der Kreis nicht machen und so weiter. Das heißt, die Verantwortlichkeit liegt immer in der kleinsten Einheit. Und wenn jetzt Gemeinden hergehen würden, die sagen, boah, bei uns hohe Arbeitslosigkeit und, wir berufen uns auf das Subsidiaritätsprinzip und googeln das mal, schauen einfach mal bei Wikipedia nach und informieren sich anderweitig, dann könnte tatsächlich sein, dass regionale Selbstbestimmung wieder an Wert gewinnt. Und dann hat man eine Handhabe auch zu sagen, okay, aufgrund dieses Prinzips fördern wir entweder von der Gemeinde aus oder aber von einer Initiative, so wie wir es hier machen mit einem Genossenschaftsmodell, dass sich Bauern zusammenschließen und sagen, okay, wir bauen Hanf an, gucken, wo wir die Verarbeitung herkriegen. Und ja, also mit dem Konzept, das ich jetzt hier auf dem Tisch liegen habe, könnten wir ganz, ganz vieles schon auf den Weg bringen.
Darf ich es mal sehen?
Ja, bitteschön. Das ist von 2008. Und da sind viele Grundsätze drin. Ich werde es dann auch auf der Webseite teilweise bei uns veröffentlichen. Und kann jeder dann nachschauen. Und wenn es Interesse gibt, dann wäre es natürlich super, wenn sich Leute zusammenschließen und einfach dann diesen Weg gehen. Es gibt ganz, ganz viele Einzelkämpfer mittlerweile. Doch scheitert immer daran, der eine baut Hanf an, kriegt ihn nicht verarbeitet. Die nächsten haben vielleicht eine Verarbeitungsstufe, kriegen es aber nicht vermarktet und so weiter. Also es scheitert immer an verschiedenen Komponenten. Dieses Genossenschaftsmodell hat sogar eine Genossenschaftsbank mit in der Planung und dann könnten sich auch die Finanzströme innerhalb dieser Struktur tatsächlich wieder entwickeln.
Okay. Also ich habe das Thema deswegen für mich entdeckt, weil ich erkannt habe, dass es eine Möglichkeit ist, die Menschen quasi eigenverantwortlich und selbstversorgerisch zu machen. Ich gehe davon aus, also ich bin immer noch optimistisch, aber ich bin auch gleichzeitig realistisch, dass unser System in den nächsten Jahren drastische Wandel erfahren wird. Das Bild, das ich vor mir habe, ist ein Bus, der auf die Wand zurast und der Busfahrer ist gerade ausgestiegen. Ja, und wir versuchen irgendwie das Ding umzudrehen oder so und ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig an die Handbremse komme oder lenken kann. So das Bild habe ich vor mir. Also ich hoffe immer noch, aber es könnte auch sein, dass wir draufknallen. Und in dem Fall möchte ich halt, dass der Aufprall entweder nicht so stark ist oder die meisten von uns vorher aussteigen und der Bus einfach alleine in die Mauer reinkracht. Das ist so mein Antrieb, jetzt bildhaft gesprochen.
Ja.
Und ich denke, mit einer Pflanze, die überall wächst, und mehr wächst wie alles andere, mit der man hunderte Sachen machen kann, wäre da zumindest ein kleiner Teil an Autarkie plötzlich hergestellt. Oder sagen wir nicht Autarkie, weil das ist ein bisschen problematisch, dieses Wort.
Ja, hat ja jetzt eine Grünen-Politikerin erst gesagt, Autarkie und diese komischen Bürgerdinger da, wäre ja alles
ganz komische Leute.
Also Selbstversorgung, sagt eine Grüne.
Ja, ja.
Mich würde mal interessieren, ob die Frau schon mal ihre Hände in die Erde gesteckt hat oder mal barfuß gelaufen ist und mal gespürt hat, auf welchem Planeten sie überhaupt unterwegs ist, wenn die solche Äußerungen macht. Also finde ich hochspannend.
Ja. Ich meine, die Grünen sind ja sowieso angetreten damals mit dem Versprechen
Umweltschutz,
gegen Atomkraftwerke, Ökologie und so weiter und so fort.
Ich schäme mich, die mal gewählt zu haben mittlerweile.
Ja, ich auch.
Hochnotpeinlich, dass ich da mal bei der Gründung dabei war.
Und jetzt sind es quasi nur noch Apparatschiks, die irgendwelche Agenten der Großkopferten durchziehen.
Ja, ja, damals waren halt noch Petra Kelly und Gerd Bastian die Führungsfiguren und die hatten eine starke Identifikationskraft auf die Friedensbewegung und aus heutiger Sicht muss ich sagen, die haben sie weggeräumt, meiner Meinung nach, und die Friedensbewegung gleich mit entsorgt.
Das
mit ein paar Drogen- und und Terrorgesetzen, die unter Kohl dann damals kamen, war die ganze Szene auf einmal tot.
Der General Bastian, Ex-General der Bundeswehr, und Peter Kelly waren zwei der wichtigsten grünen Politiker damals.
Ja. Ja,
das war in den 80er Jahren.
Genau.
Die starben unter bis heute mysteriösen Umständen.
Genau.
Quasi Doppelselbstmord oder so. Ja. Alles sehr mysteriös.
Genau.
Wenn man quasi auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist, mit vielen Ideen und Plänen, sich dann aus dem Leben zu putzen, so wie Barschel und andere. Wurden gedallest sozusagen.
Ja.
Aber die Grünen heute bei Weitem nicht das, was wir von denen damals hatten. Als ich 98 Schröder gesehen habe, dass er jetzt, he was running for Chancellor, als er in den Wahlkampf ging mit den Grünen zusammen, hatte ich echt Hoffnung, weil die Grünen und so weiter, aber dann hieß es, legalize it, gibt's mit mir nicht. Hol mir mal eine Flasche Bier. Ja, so, das war's dann eigentlich. Ja.
Ja, das war ja vorher schon so. Also das war bei den Grünen ruckzuck von der Agenda verschwunden. Das ist wirklich, also ich weiß nicht, was Ihr Auftrag heute ist, aber der Auftrag, mit dem Sie angetreten sind und der Anspruch, der wird von dieser Führungsklique jedenfalls nicht mehr vertreten. Mhm. Ich höre, also ich will jetzt nicht über die Basisgrünen reden, sagen wir mal so, sondern über diejenigen, die jetzt in den Parlamenten da auf unsere Kosten sitzen. Ich glaube, ich habe von denen noch nie die Worte Permakultur, Ökologie oder Hanf oder irgend sowas in einem positiven Kontext gehört. Mhm. Außer jetzt halt eben Autarkisten sind Staatsfeinde, also Selbstversorger.
Mhm. Ach so, wenn man sich
und da muss ich sagen, liebe Grüne, lest euch den Maastricht-Vertrag durch, lest euch durch, was für einen Rechtsraum wir haben. Und wir müssen einfach wieder auf unser Naturrecht zurückkommen. Mhm. Was ich da auch empfehlen kann, weil so ganz nebenbei ist eine Rede, die der von mir nicht geschätzte Papst Benedikt Ratzinger 2011 im Bundestag gehalten hat, wo er ganz viel über Naturrecht und solche Sachen gesprochen hat, lohnt sich wirklich im Internet nachzuschauen und dabei den sogenannten heiligen Augustinus zitiert hat mit den Worten, nimm von einem Staat das Recht weg und übrig bleibt eine Räuberbande. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da hat jemand diesen Staat gekapert und uns um unser Recht betrogen, für uns selbst zu sorgen. Mhm. Mhm. Das ist der eigentliche Punkt.
Okay.
Und Hanf ist das Symbol dafür, in meinen Augen, wenn wir das schaffen, dass das wieder Teil unseres Lebens wird, weil wir halt auch im Körper jede Menge Rezeptoren haben, die, an die Hanf andocken kann. Also unser Körper ist mit dem Hanf direkt verbunden. Da gibt es keine Forschung, da gibt es kein gar nichts dazu.
Interessant,
obwohl da sind wir jetzt noch gar nicht in der Schmerzmedikation und überhaupt, dass wir die allermeisten pharmazeutischen Produkte einfach über Bord werfen könnten, wenn wir, wie es früher üblich war, 50-70% aller Arzneimittel wieder auf Hanfbasis haben.
Also ich merke gerade, dass es wirklich mehrere Lobbygruppen, mehrere große Interessengruppen gibt, die gegen Hanf was haben. Also zum einen die Papierindustrie, dann die Kleidungsindustrie, Nylon, Baumwolle, dann kommen wir jetzt noch zur Pharmaindustrie. Also mächtige Player, die dagegen spielen. Und trotzdem aber gibt es, so wie ich im Eingang auch gesagt habe, dieses Momentum in Amerika, dass also mittlerweile fast die Hälfte der amerikanischen Staaten, 20 sind es jetzt mittlerweile, quasi eine ganz andere Hanfpolitik fahren. Mit der Wahl von Trump hat auch Kalifornien für die Legalisierung gestimmt. Das hat gar niemand mitbekommen. Der bevölkerungsreichste Staat in Amerika kann man jetzt auch legal Hanf beziehen und konsumieren und auch betreiben. Was passiert denn da gerade? Was heißt es jetzt für die weltweite Hanfprohibition? Kippt es bald oder ist es auch wieder so ein Kampf, der letzte Kampf der
Mächtigen? Ja, es ist ja momentan einige Unruhe in der Welt, um es mal sanft zu beschreiben.
Das ist sehr sanft ausgedrückt, ja.
Innerhalb dieser sich verschiebenden Machtkonstellationen habe ich den Eindruck, also ich will mich jetzt nicht so weit in die Politik reinwagen, aber das sieht bei mir so aus, als sind diese Kräfte um die CIA und diese Leute, die ja auch die deutsche Presselandschaft nach dem Krieg mitgegründet haben, als schwindet denen gerade im Moment der Boden. Und nicht erst seit gestern, sondern schon seit längerer Zeit, weil es eine Unruhe gibt, wo sehr wahrscheinlich auch im Establishment und sich verschiedene Lager bilden. Und mir kommt so vor, als gäbe es da zumindest auf Landesebene schon ganz erhebliche Fortschritte, dass die sagen, okay, wir nehmen das als Hebel, um einfach zu sagen, halt, wir sind auch noch da. Mhm. Also nicht mal das Pentagon spricht mehr mit einer Stimme und die einen sagen so, die anderen sagen so, wie auf der Münchner Unsicherheitskonferenz ja ganz toll demonstriert wieder.
Also es kam vor kurzem ein Bericht auf Arte, Drogen kann man nicht erschießen. Es ging um die falsche Drogenpolitik in den letzten Jahrzehnten mit Nixon, War on Drugs ausgerufen hat und die ganzen anderen Administrationen in Amerika haben das ja weiter fortgeführt. Amerika hat auch die meisten Gefängnisinsassen auf der ganzen Welt prozentual gesehen und davon sind sehr viele wegen diesen Hanfgeschichten einfach eingesessen. In dieser Dokumentation wurden auch sehr viele hochkarätige Staatsleute, Ex-Präsidenten, Richter, Polizisten und alle möglichen Leute erwähnt und auch, glaube ich, eine von der UNO, eine Schweizerin, die gesagt hat, ja, Colorado, das war jetzt das Versuchslabor. Da hat man jetzt geschaut, was passiert. Und jetzt wird in Zukunft nach und nach ein Staat nach dem anderen umkippen. Also jetzt nicht nur Bundesstaat Amerika wie Massachusetts oder Idaho oder sonst was, sondern wirklich Länder. Es gibt in Spanien eine ganz andere Politik, Peru, Bolivien, Portugal ist es, glaube ich, auch so gut wie legalisiert oder man wird nicht mehr drangsaliert. Denkst du, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, dass das in Deutschland dann auch kommt? Oder wenn der Rest der Welt schon mehr oder weniger darf, dann dürfen wir als Letztes?
Ich befürchte, dass Deutschland so ziemlich als Letztes drankommt,
weil bei uns später
die Selbstbestimmung einfach im Subsidiaritätsprinzip noch nicht angekommen ist. Mhm. Und ja, ich habe allertiefstes Mitgefühl mit diesen Tausenden und Abertausenden Menschen, die gerade in deutschen Knästen sitzen und ausbaden müssen, was an verfehlter Lobbypolitik durch unsere sogenannten Staatsorgane da jetzt einfach durchgesetzt wird, immer noch. Mhm. Was ich hoffe, ist, dass natürlich ein Aufwachen auch hier kommt. Die Leute schauen ja auch solche Dokus an und haben ihren Flurfunk, also sprechen untereinander über verschiedene Dinge. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass so mancher Richter, Staatsanwalt und auch Polizist endlich zur Einsicht kommt und die dann sagen, nee, machen wir jetzt so aktiv nicht mehr mit.
Ich glaube, dass Polizisten auch viel lieber richtige Polizeiarbeit machen würden. Da gibt es genügend
in dem Land. Oh, da gibt es
viel. Ja, gibt es viele No-Go-Areas. Aber die müssen irgendwelche kleinen Kiffer am Hauptbahnhof aufgreifen
genau.
und dann einsperren. Also das
ja, und junge Leute vor allen Dingen kriminalisieren, damit die halt einfach nicht in ihr volles Potenzial kommen.
Ich habe übrigens mal Kiffer einsperren müssen. Habe ich dir das jemals erzählt?
Ach du meine Güte, du warst das.
Ich war Vollzugshelfer. Ich habe dir doch erzählt, ich war Kasernenfeldwebel in Penzing die ganze Zeit am Schluss und als Freiherr auch natürlich Vollzugshelfer. Ich hatte die Wache unter mir und dann kam ein Brief vom Truppendienstgericht. Der Gefreite so und so hat 1 Gramm Hasch dabei gehabt und 7 Wochen Disziplinararrest. Oh. Unter der Woche auf der Bude, am Wochenende kam er mit dem Schlafsack zu mir und ich habe ihn eingesperrt.
Ah, okay.
Und der Oberfeldwebel, der besoffene Oberfeldwebel vom Sandbereich, der ist besoffen ins Kasernentor reingefahren, hat tausende Euro Schaden verursacht.
Genau.
Dem seine Strafe war 4 Wochen Parkverbot in der Kaserne.
Ja, es gab schon Politiker, die haben Leute totgefahren.
Also, ich habe damals schon gedacht, so, also was hat denn der Junge gemacht? Der hatte ein Kind zu Hause, Wehrpflichtiger, hat echt Probleme gehabt und er durfte 7 Wochen lang nicht nach Hause gehen. Mhm. Und der andere hat eigentlich wirklich Scheiße gebaut, hätte auch noch einen umfahren können und ist nichts passiert. Ja? Mhm. Also ich war damals schon irgendwie so, hier stimmt irgendwas nicht. Ja. Das hat mich zutiefst belastet damals, dass ich den jungen Mann da jedes Mal einsperren musste.
Gibt es einen schönen Sketch von dem bayerischen Mundartliedermacher, Zöllner vom Vollzug abhalten. Mhm. Sehr empfehlenswert im Internet mal zu gucken.
Ich werde es mir anschauen, ja. Was glaubst du, was wir tun können? Die Leute natürlich ermutigen, um das ganze Thema weiter zu ergründen, aber was wäre jetzt das Gebot der Stunde sozusagen?
Das Gebot der Stunde ist meiner Ansicht nach Aufklärungsarbeit, so viel wie es geht, solche Sendungen nutzen, solche Genossenschaftsmodelle überhaupt erstmal sich anzuschauen, in Erwägung zu ziehen und vor allen Dingen die Nutzhanf-Forschung und kollektive Nutzung immer weiter in den Vordergrund zu bringen und auch die vielfältigen Aspekte, die das Ganze bietet, wirklich mal zu umreißen. Nicht nur einen Aspekt rauszupicken, sondern das ganze Bild sich anzuschauen und zu gucken, vor allen Dingen die kleinen Bauern, die jetzt so unter dieser Subventionsmühle leiden, dass die sich mal angucken, Mensch, was hätten das für ein Potenzial? Und finden wir einen, der das gut mähen kann, weil man braucht bessere Mähdrescher für sowas und so weiter. Und dann einfach die Initiative wieder selbst in die Hand nehmen. Mhm. Da sehe ich das allergrößte Potenzial.
Würde ich mir sehr hoffen. Und ich hätte auch noch eine größere Vision. Also meine Idee wäre, Präsident Trump entdeckt, dass das eine unglaublich tolle Sache wäre und macht eine Executive Order und erlaubt es in komplett Amerika bis Hawaii, dass Hanf legal wäre. Und ich bin mir ganz sicher, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Widerstand gegen ihn plötzlich um ein Vielfaches weniger wäre. Also wenn er schlaue Strategen
hat. Vielen Leuten wäre es egal.
Wahrscheinlich, aber Millionen Menschen auf der Welt würden erkennen, dass der da wirklich etwas erkannt hat. Und ich kann mir vorstellen, das würde einen großen Ruck geben. Also ein Aufruf hier an alle, die den Trump kennen und ihm persönlich nahestehen, steckt ihm mal diese Geschichte. vielleicht wird es ja was. Also,
oh, super, super.
Wir haben auch ein paar Pläne vor dieses Jahr. Ja. Also mal schauen, wo es uns hinführt. Tom, ich sage vielen Dank für deine Arbeit. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und vor allem, wenn wir dann auf die Felder gehen und gucken, was die Hanfbauern so machen.
Ja, ich wunderbar.
Ich freue mich schon riesig drauf. Gell?
Ich freue mich auch drauf.
Alles Gute, bis bald. Ciao.
Danke, Robert.
Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und in diesem Sinn Peace und Legalize it.
Brasilien ist ein Horror, Regenwald wird abgeholzt, angezündet und 1 bis 2 Millionen Hektar pro Jahr werden abgeholzt. Indianer werden vertrieben, versklavt und auch ermordet. Sehr bedauerlich.
Kein anderes Bauwerk des Altertums regt zu so vielen Spekulationen an wie die große Pyramide von Gizeh. Was soll sie nicht alles sein? Kraftwerk der Antike, Tempel heiligen Wissens, Grabstätte von Pharao Cheops oder gar Landeplatz für die Aliens? Historiker und Archäologen sind sich uneins, was das wahre Alter, die Funktion und den Ursprung der großen Pyramide von Gizeh betrifft. Dieser Film begleitet die Forscher Dr. Dominik Görlitz und Stefan Erdmann auf einer Entdeckungsreise zu den Anfängen der ägyptischen Zivilisation. Mit 9 Befunden aus dem Inneren der Cheops-Pyramide und der Unterstützung zahlreicher interdisziplinärer Experten widerlegen sie die gängigen Theorien der Ägyptologen, dass die alten Ägypter diese Pyramide mit Hilfe großer Rampen errichtet haben. Neue empirische Messungen geben erstaunliche Antworten zum Gebrauch von Eisen in der 4. Dynastie und liefern eine völlig neue Theorie zum Bau des letzten noch verbliebenen Weltwunders der Antike.
Ich denke mal, dass es wohl kein Bauwerk gibt auf der Welt, über das so viel gesprochen und geschrieben worden ist, das so oft entschlüsselt wurde, ja, bis zum heutigen Tage. Ich denke, es gibt kein Bauwerk, das Forscher, Wissenschaftler und Abenteurer und Schriftsteller so in den Bann gezogen hat wie die große Pyramide.
Bei seinen eigenen Untersuchungen fiel Stefan Erdmann in den letzten Jahren auch immer wieder einige seltsame Verfärbungen an der Decke der Königskammer auf. In regelmäßigen Abständen zeigt sich an beiden Seiten eines jeden Decksteins eine dunkle Kruste.
Also ich habe mich bewusst entschieden, diese Untersuchung an der Decke der Königskammer vorzunehmen, weil man über 200 Jahre lang die Chance verpasst hat, hier materielles Tatmaterial zu analysieren. Wann immer man als Wissenschaftler die Möglichkeit hat, geht es darum, diese Chance zu nutzen und nicht weiter zu philosophieren oder zu spekulieren.
Das von vielen Ägyptologen für den Bau der Pyramiden vorgetragene Bild von einem Großeinsatz von Hunderttausenden Menschen hält neuesten Forschungserkenntnissen nach immer weniger der Realität stand.
Und wir bringen zum ersten Mal eine ganzheitliche Theorie, die in Übereinstimmung mit den Überlieferungen ist, die materialtechnisch hinhaut und die sogar experimental-archäologisch funktioniert hat. Das ist eine viel glaubhaftere und ganzheitliche Erklärung, wie man sich für die nachweislichen Technologien im 3. Jahrtausend vor Christus den Bau der großen Pyramide von Cheops vorstellen kann.
Das Cheops-Projekt hat neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch gezeigt, dass Wissenschaft eine sehr menschliche Angelegenheit ist. Keinesfalls geht es dabei nur um Rationalität und die Suche nach der Wahrheit. Wissenschaft ist mit Politik, Glauben und Einfluss verknüpft und wird von Macht, Leidenschaft und auch Intrigen beeinflusst.